Wir dürfen den vierten Abend unter der Betrachtung des Hebräerbriefes verbringen und dürfen voraussichtlich dann diesen Abend diese Betrachtung abschließen. Wir kamen das letzte Mal noch bis zu dem ersten Vers von Kapitel 11. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Denn in diesem haben die Alten Zeugnis erlangt. Die Elberfelder ergänzt unter den Buchstaben A und B unten A anstatt Verwirklichung, Zuversicht, feste Überzeugung und anstatt B Überzeugung ein Überführtsein. Und das Wort überführt sein ist treffend. Noch schärfer und noch treffender ist der deutsche Begriff bloßlegen. Wenn man etwas bloßlegt oder bloßstellt, dann sind das in der Regel Dinge, die nicht unbedingt ganz in Ordnung sind, also nicht vollkommen sind. Ja. Es ist das gleiche Wort, das Paulus dem Timotheus übergibt, wenn er sagt, wenn sich jemand entsprechend beträgt in der Versammlung oder im Geheimen oder irgendwie, und es wird dir offenbar, den oder das stelle bloß. Ne? Ja, das ist das gleiche Wort hier. Und noch besser, der Glaube aber ist, anstatt eine Verwirklichung und so weiter, ist direkt die Festung, das Bollwerk derer, die hoffen, mit der lebendigen Hoffnung, mit der Hoffnung, die die Liebe, wie die Liebe hofft und wie die Liebe glaubt. Ein bombensicherer Unterstand, das umschrieben, wiedergegeben, für die Hoffenden. Zweitens und jetzt, ein Bloßlegen der Natur der Vorgänge, die man nicht sieht. Und zwar genau nach den gewaltigen Worten in 1. Korinther 2, das, was kein Auge gesehen hat, ne? Das ist das, was man nicht sieht. Ne? Was kein Ohr gehört hat, in keines Menschen Herz gekommen ist, hat Gott bereitet denen, die ihn lieben. Uns aber, die wir ihn lieben, hat er die Dinge geoffenbart sogar, geoffenbart durch seinen Geist. Und dieser Geist, der uns gegeben ist, erforscht alle Dinge, sogar die Tiefen Gottes. So. Das sind Einblicke hinter die Kulissen, ist etwas schwach ausgedrückt, aber wir verstehen, was gemeint ist. Vorgänge in der unsichtbaren Welt, in der Welt der Geister, der Engel, der Fürstentümer und Gewalten, in der Welt Satans, von dem wir lesen, dass seine Methoden und seine Gedanken uns nicht unbekannt sind. Die sind uns natürlich erst dann nicht unbekannt, wenn wir durch diesen Geist der Offenbarung fähig geworden sind, Blicke zu tun in Vorgänge in der unsichtbaren Welt. Und diese Blicke bekommen wir heute nicht durch Visionen oder weiß was alles Mögliche sonst da noch herumschwirrt, sondern allein durch die Zeugnisse in unserer Bibel als dem Worte Gottes. Das Wort Gottes und der Geist Gottes. Die ergänzen sich zusammen zur untrüglichen Offenbarung unseres Gottes. Nun, bevor wir in diesem Glaubenskapitel 11 weiterfahren, ist es gut mindestens, wenn nicht vor Gott wohlgefällig, wenn wir noch einmal hineinschauen in eine Anzahl Verse in Kapitel 10. Von Vers 2 an. Denn würde sonst nicht ihre Darbringung aufgehört haben, weil die den Gottesdienst Übenden, also nach dem Gesetz, einmal gereinigt, kein Gewissen mehr von Sünden gehabt hätten. Aber in jenen Opfern ist alljährlich eine Erinnerung an Sünden. Denn unmöglich kann Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegnehmen. Das ist eine einmalig klare Aussage. Ja. Generalnenner für solche Aussagen des Apostels Paulus und hier im Hebräerbrief in Bezug auf die Beurteilung des Gesetzes vom Sinai und der ganzen Gesetzeshaushaltung, ja, dass er seinen heiligen Engeln Irrtum zur Last legt. Ja. Gut gemeint, aber eben, ja, das ist das, was Gott ihnen zur Last legt. Engel, die heilig, gerecht und gut sind, wie ihr Gesetz, dass sie unter Genehmigung Gottes auf Israel legen dürften. Ja, ja. Nicht Sünde kann er ihnen zur Last legen. Sie sind heilig, gerecht und gut. Und wenn ich den Vergleich ziehen darf, wenn Jesus spricht, dass der gute Hirte, ja, wenn er ein Schäflein verloren hat, dann lässt er alle in der Wüste und sucht das eine und vergleicht dann das mit 99 Gerechten, die er verlässt und geht auf die Suche nach einem einzigen Sünder. Nicht? Ja. Ja. Schauen wir mal, die Summe der heiligen Engel, ja, die 99 Gerechten, bitte. Und der Mensch, der Sünder. Ja. Ja. Also, ist alljährlich eine Erinnerung und unmöglich kann das Blut von Tieren Sünden hinwegnehmen. Darum, als er in die Welt, in den Kosmos, in das Weltall kommt, nämlich zur Erlösung, Jesus Christus, der Sohn, spricht er zum Vater: Schlachtopfer und Opfer hast du nicht gewollt. Einen Leib aber hast du mir bereitet. Und zwar, was für einen Leib? Weil ja Gott in Christo war und sich in Christo unter dieses Gesetz gestellt hat, um es auf seine göttliche Weise zu bestätigen und zu erfüllen. So gründlich zu bestätigen und so gründlich zu erfüllen, dass das Gesetz durch diese Bestätigung und Erfüllung nach Gottes Weise vollständig zum Schweigen gebracht worden ist. Diese Art der Bestätigung und Erfüllung des Gesetzes durch Gott in Christo bedeutete gleichzeitig das Ende des Gesetzes. Beides richtig. Einen Leib aber hast du mir bereitet, weil das Gesetz verlangt, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. So sagt das Gesetz. Bitte. Also, wenn Gott das Gesetz bestätigen wollte, nicht? Und an sich selber erfüllen lassen wollte, in Christo, dann musste er ja einen Körper beziehen, in dem Blut ist, nicht? Buchstäblich. Also einen Leib aber hast du mir bereitet, Herr, Gott, Vater, damit wir, du und ich im Heiligen Geiste, ohne einen Buchstaben des Gesetzes zu ändern, das dem Gesetz Unmögliche möglich machen können. Ja, da braucht es ein wenig Weisheit und an der fällt es unserem Herrn und Gott und dem Herrn Jesus in keiner Weise. Eben mitten. Schlachtopfer und Opfer hast du nicht gewollt. Einen Leib aber hast du mir bereitet. der Vater und der Sohn verstehen sich großartig natürlich. An Brandopfern und Opfern für die Sünde hast du kein Wohlgefallen gefunden und hast auch nicht gefordert. Da sprach ich, der Sohn, zum Vater: Siehe, ich komme. Vater, ich habe dich verstanden in der Rolle des Buches des Gesetzes. Hast du immer mich gemeint? Nicht wie die Engel, die das Gesetz angeordnet haben, die Tiere nach dem Buchstaben. Wenn ein Antrag war, an jenem Tage sollt ihr ein Lamm schlachten ohne Fehl, ihr Hohenpriester, nach dem Gesetz. Hat Gott schweren Herzens das genehmigt. Jawohl. An was für ein Lamm hat er gedacht, an jenem Tage, das durch Hohenpriester geschlachtet wird? Als Gott diese unbarmherzigen Verfügungen genehmigt hat, gedachte er es da auch gut zu machen. Nicht nur gut, sondern wohlgefällig und vollkommen sogar. Da sprach ich: Siehe, ich komme in der Rolle des Buches, des Gesetzes, steht von mir geschrieben, Vater. Du hast immer mich gemeint, um deinen Willen, o Gott, zu tun, jetzt was dir wohlgefällt. Indem er vorher sagt, Schlachtopfer und Speisopfer und Opfer für die Sünde hast du nicht gewollt, noch Wohlgefallen daran gefunden, die nach dem Gesetz dargebracht werden. Also ganz klar. So. Sprach er dann: Siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun. Er nimmt das Erste weg. Was ist das Erste? Das unbarmherzige Gesetz. Auf dass er das Zweite aufrichtet. Durch welchen Willen wir geheiligt sind. So, was? Aufgrund dieses einmaligen Geschehens. Dem unbarmherzigen Gesetz völlig recht gebend, bestätigend, es erfüllend. Großartig. Ich darf nur sagen, deshalb haben die heiligen Engel auch bei der Geburt Jesu gejauchzt und frohlockt. Ja, warum? Dass ja, wenn er sich jetzt unter unser Gesetz stellt, ja, also jetzt ist die Situation gerettet. Klar. Aber dann, oh weh, oh weh, oh weh, oh weh. Ging mal anders, als man dachte. Ganz anders. Er nimmt das Erste weg, auf dass er das Zweite aufrichtet. Durch welchen Willen wir geheiligt sind, durch das ein für allemal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Nach dem Gesetz. Und jeder Priester steht täglich da, den Dienst verrichtend und oft dieselben Schlachtopfer darbringen, welche niemals Sünden hinwegnehmen können. Noch einmal, was haben wir vorhin gelesen? Denn Blut von Tieren kann unmöglich Sünden wegnehmen. Und hier noch einmal, unmöglich. Welche niemals Sünden hinwegnehmen können. Er aber, nachdem er ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht, hat sich auf immer da gesetzt zur Rechten Gottes. Fortan warten, bis seine Feinde gelegt sind zum Schemel seiner Füße. Denn mit einem Opfer hat er auf immer da, bitte, schon zum zweiten Mal wieder, einmalig mit ein durch ein Opfer hat er auf immer da geheiligt, vollkommen gemacht, hier sogar, die geheiligt werden. Also, geheiligt wird man, darf ich wieder betonen, ja nicht sich selber heiligen wollen, wäre identisch mit sich selber salben. Das wäre ein Gräuel, sich selber Öl auskochen, um sich selber zum König oder zum Priester oder zum Propheten zu salben. Gesalbt wird man von einem Größeren. So. Und deshalb, wo die Elberfelder zum Glück wenigstens in der Fußnote immer wo wir vom von der Heiligung lesen, hat sie immer, wenigstens in der Fußnote, getreulich eigentlich geheiligt sein. Wir sind geheiligt durch das ein für allemal gebrachte Opfer Jesu Christi. Und was sagt er denn selber noch, vielleicht am Tag oder zwei Tage oder einige Stunden vor Gethsemane und Golgatha? Vater, ich heilige mich selbst für sie. Reicht das uns? Nein, wir meinen immer noch, wir selbst halten uns immer noch ein wenig, nicht? Selber. Gräuel. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Reicht das auch vielleicht? Was können wir da noch beitragen? Ja. Ja. Nur noch den Herrn betrüben, den Geist betrüben. Jaget nach, nicht der Heiligung. Jetzt Hemdbärmel zurück und die Hände gespuckt und drauf los. Nein, 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 nein. Jaget nach dem Geheiligtsein. Also, lasst das ja nicht aus eurem Griff, ne? Dass wir geheiligt sind. Ein für alle Mal. Ja. Für uns gilt es nur noch die Dinge, halte fest, was du hast. Ne? Und das kommt es bei uns an, was uns geschenkt ist. Wir merken, es ist nicht von ungefähr, dass wir diese Zusammenhänge noch einmal in unser Herzen, in unsere Herzen legen lassen. Vers 16 oder noch einmal Vers 14. Denn mit einem Opfer hat er auf immer da vollkommen gemacht, die geheiligt werden. Das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist. Denn nachdem er gesagt hat, dies ist der Bund, den ich ihnen errichten werde, nach jenen Tagen, spricht der Herr, indem ich, Achtung jetzt, nicht meine Gesetze vom Sinai in ihre Herzen lege, sondern indem ich meine Gesetze, meine Gebote, und die nennt der Herr Jesus sehr einfach durch den Apostel Johannes, glaube ich im ersten Brief, ne? Und meine Gebote, sagt er, sind nicht schwer. Erstens, dass ihr dem glaubt, den der Vater gesandt hat, ist das erste Gebot. Und das zweite, dass ihr einander liebet. Fertig. An diesen zwei Geboten hängt alles. Ja. Sind alle anderen Ordnungen unseres Gottes und Normen unseres Gottes drin. Meine Gesetze in ihr Herz gehen. Denn David, dass der Wonne hatte, an was? Er schreibt nie im Gesetz vom Sinai oder das etwas. Ne? Dein Knecht hat seine Wonne an deinen Satzungen. Nicht wahr? Und Jesus steht nicht in eurem Gesetz geschrieben? In eurem Gesetz? Was macht er also? Ne? Er distanziert sich, obwohl er sich unter ihr Gesetz gestellt hat. Ne? Steht nicht in eurem Gesetz geschrieben, ich aber sage euch. Und so weiter und so weiter. Ja. Vers 19 noch. Da wir nun, Brüder, Freimütigkeit haben zum Eintritt nicht in das Heiligtum durch das Blut Jesu, sondern einfach in die heiligen Räume. Vorhof sowieso, Heiligtum auch und ins Allerheiligste. Das sind die heiligen Räume. Im Griechischen und im Hebräischen ist die Bezeichnung für heilige Menschen und heilige Räume genau die gleiche. Im Deutschen auch. Wir sind die Heiligen Gottes, nicht? Etliche sind im Vorhof und andere im Heiligtum und andere im Allerheiligsten. Wer natürlich in der Freimütigkeit des Glaubens, der uns geschenkt ist, in dieser Weise hier, im Allerheiligsten der Gegenwart Gottes zu Hause ist, hat der Kummer, im Heiligtum sich aufhalten zu können, oder gar im Vorhof, nicht? Nein, der kommt ja als Mensch von draußen, vom außerhalb des Lagers her, nicht? Von Golgatha her kommt er. Und wer Golgatha erlebt hat, den hat der Heilige Geist, was unsere Berufen betrifft, im gleichen Augenblick ins Allerheiligste der Gegenwart Gottes, direkt ins Herz Gottes, ins Vaterherz Gottes versetzt. Unser Leben ist mit Christo verborgen in Gott. Dürfte auch reichen. Das ist das Allerheiligste, reicht da noch nicht. Wir haben doch gelernt, das Allerheiligste wird verglichen mit dem Begriff Gottseligkeit. Inmitten der Gottseligkeit erst ist die Bruderliebe aufgestellt, also im Allerheiligsten. Die Bruderliebe ist dargestellt durch die beiden Cherubim aus dem Sühnedeckel heraus. Der hebräische Text nennt die beiden Brüder. Und der Sühnedeckel, aus dem sie herausgearbeitet sind, bedeutet die Erlösung in Christo Jesu, nach Römer 3, Vers 25. Und Gott spricht, Mose, wenn ich mit dir Zwiesprache halte, dich in meinen Audienzraum rufe, Audienz wissen, was heißt, ne? Richtig übersetzen die Elberfelder auf Deutsch das Allerheiligste mit dem Sprachort, ne, wo Gott spricht mit seinen Auserwählten. Zwiesprache hält. Sprachort, Fremdwort, Audienz. Raum, ne? Man empfängt in Audienz. Sich gegenseitig anhörend und in Zwiesprache sich unterhaltend. Also, sagt Gott zu Mose, ich werde mit dir reden, erstens, vom Sühnedeckel herab. Das heißt, nur aufgrund der Versöhnung in Christo Jesu. Wenn Gott redet, dann er selber nach seinem Herzen, dann redet er nur noch aufgrund der Erlösung in Christo Jesu mit jemandem, er selber. Engel und Menschen lässt er noch und andere Geschöpfe lässt er noch alles Mögliche reden, frommes Zeug, nicht? Alles Mögliche noch. Zum Glück hat er das letzte Wort. Ich werde mit dir reden, Zwiesprache halten vom Sühnedeckel herab, erstens, und zweitens, von zwischen den Cherubim hervor. Das heißt, aus dem Schoße der Bruderliebe. Wenn Brüder einträchtig beieinander sind, daselbst hat der Herr den Segen verordnet, wie ein Arzt die Medizin verordnet hat, von Fall zu Fall. Den Segen verordnet. Ich denke, wir Brüder, wenn wir zusammensitzen und einander unterhalten und Fragen tauchen auf, dann sagt einer etwas und der andere etwas dazu. Auf einmal leuchtet es beiden auf. Oh, großartig. Genau, was für beide noch ein Problem war, ist im nächsten Augenblick klar. Können wir immer erleben. Denn da ist Gott in der Mitte, nicht? Vom Sühnedeckel herab, aufgrund der Versöhnung in Christo, und von zwischen den Cherubim hervor, aus dem Schoß der Bruderliebe, redet Gott, wenn er allein spricht, nach seinem Herzen. Das heißt, unser Leben ist mit Christo verborgen in Gott. Dann sind wir ja auch mit ihm über dem Sühnedeckel, aufgrund, der liegt zu unseren Füßen, und auf dem Schoß der Bruderliebe, da ist Gott. Und wir sind mit Christo in Gott verborgen. Also nicht nur im Allerheiligsten zu Hause, sondern wir sind im Herzen dessen, der im Allerheiligsten wohnt, ne? Zu Hause. Dürfte auch wieder reichen. Jetzt verstehen wir auch, dass für uns vorerst das Gesetz vollständig mal schweigen muss. schweigen muss. Und wenn es dann ganz zum Schweigen gekommen ist, das heißt mit Christo begraben wurde, ist, dann sagt Gott so, jetzt vermag ich das Gesetz von heiligen Engeln gegeben, nach ihrer Meinung zum Leben gegeben, gut gemeint, dadurch für eine Katastrophe, anstatt Leben bewirkend, ein Dienst des Todes und der Verdammnis, als solches geoffenbart worden, kann ich jetzt gerade aufgrund von Golgatha, kann ich auch jeden Buchstaben des sonst tötenden Gesetzes lebendig machen. Und jedes Wort und jeden Fluch in Segen verwandeln. Alles was soll. Das heißt, Gott vermag dieses unbarmherzige Gesetz nach dem Buchstaben, ohne einen Buchstaben zu ändern, zu verwandeln in das Gesetz des Geistes des Lebens in Christo Jesu. Das ist aber auch keine einfache Sache. Aber wunderbar. Wunderbar. Das heißt, Gott hat also nicht nur das Gesetz genehmigt, an dem er kein Wohlgefallen hatte, so, dass es für kurze Zeit eine Zuchtpunkte für Israel sei, auf Christus hin, so lesen wir auch, nicht nur so, und ähnliche Dinge, Erziehungsmaßnahme oder weiß was alles, dass die Sünde möglichst als Sünde klargestellt werde, sondern weil er wusste, gerade aufgrund von Golgatha kann ich dann auch das Unmögliche unter Beweis bringen, ohne einen Buchstaben dieses unbarmherzigen Gesetzes zu ändern. Ich aufgrund von Golgatha im Blick auf den am Holz hängenden Mann jeden Fluch des Gesetzes in Segen zu verwandeln. Wir brauchen jetzt nur gerade an dem einen Wort hängen zu bleiben. Ich wiederhole das ja immer wieder. Verflucht ist jeder Mann, der am Holz hängt. Unbarmherziger Fluch. Es hängt ein Mann am Holz. Und der heißt Jesus Christus. In dem Augenblick, wo ich den Mann am Holz hängen, nach dem Gesetz, als Heiligen Gottes erkenne, der sich für mich und uns zur Sünde machen lassen, verwandelt sich dieser unbarmherzige Fluch in die Grundlage der Versöhnung des Alls, nicht nur in einen Segen. Und so geht es dann weiter. Und jetzt Römer 11, durch Glauben. Also, Glauben ist das genaue Gegenteil von dem, was die Welt sagt. Ich glaube nur, was ich sehe. Was ich sehe, kann ich nicht glauben. Und alles, was ich mit meinen Sinnen, fünf gesunden Menschen Sinnen wahrnehmen kann, hat nichts mit Glauben zu tun. Wird also von Gott nicht als Glauben anerkannt. Glaube von Gott beginnt für uns erst dort, wo die Dinge für uns nicht greifbar, nicht hörbar, nicht sichtbar sind. Also in der unsichtbaren Gotteswelt ruhen, vorhanden sind. Durch Glauben verstehen wir, dass die Äonen, müssen wir hier lesen, Elberfelder müssten eigentlich schreiben, durch Glauben verstehen wir, dass die Ewigkeiten, Äonen durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass das, was man sieht, nicht aus Erscheinendem geworden ist. Also was man sieht und wahrnehmen kann mit unseren Sinnen, ist nicht das, was die Ursache von allem ist. Durch Glauben, behalten wir nur das eine Wort noch, durch Glauben, also so wie Gott ihn versteht, verstehen wir. Erst was. Durch Glauben ist es uns erst möglich, der Zugang geöffnet für alle Gotteswerte. Und die göttlichen Dinge sehen und verstehen zu können, nur durch Glauben. Dann kommt Abel, dann kommt Henoch, durch Entrückung, damit er den Tod nicht sehen sollte, Seite, das ist also für die Glieder des Leibes des Christus auch dann der Fall, wenn die Entrückung stattfindet, sind die, die dann leben, nicht? Ja. Die haben gar keinen Kontakt mit Tod. Ja. Von diesem Zustand in einem Augenblick umgeschaltet in die Vollendung, Glied am Leibe des Christus. Henoch, denn vor der Entrückung hat er das Zeugnis gehabt, dass er Gott wohlgefallen habe, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Und jetzt lesen wir, wo haben wir das gelesen? Ab bei Paulus, das Gesetz ist nicht aus Glauben, lesen wir. Was heißt das wieder? Gleichzeitig? Da das Gesetz nicht aus Glauben ist, kann Gott unmöglich Gefallen an ihm haben. Also hat der Sohn richtig gesehen, wenn er dem Vater sagt, an dem allem hast du kein Wohlgefallen. Sieben, durch Glauben bereitete Noah, als er einen göttlichen Ausspruch über das, was noch nicht zu sehen war, empfangen hatte, von Furcht bewegt eine Arche zur Rettung seines Hauses, durch welche er die Welt verurteilte und Erbe der Gerechtigkeit wurde, die nach dem Glauben ist. Es kommt Abraham. Durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wo er komme. Durch Glauben hielt er sich auf in dem Land der Weisung, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er erwartete die Stadt, welche Grundlagen hat, deren Baumeister und Künstler Gott ist. Durch Glauben empfing auch selbst Sarah Kraft, einen Samen zu gründen, und zwar über die geeignete Zeit des Alters hinaus, weil sie den für treu achtete, der die Verheißung gegeben hatte. Eine feine, intime Angelegenheit. Da haben wir vor uns das Wort, durch Glauben empfing selbst Sarah Kraft zur Katabole eines Samens. Wo kommt das Wort Katabole sonst noch vor? Grundlegung der Welt, das ist richtig. Nicht, wie Bruder Knoch übersetzt, als Katastrophe, Herabwurf. Ich war ja ein Schüler von Bruder Knoch und bin sehr dankbar dafür und habe riesig viel von ihm gelernt und ihm wirklich zu verdanken. Bin dann aber selber, ich hoffe, im Glauben Jüngling geworden und Mann und alt. Ja. Seine Methoden anwendend kam ich dann gelegentlich zu anderen Resultaten als er. Nun, also hier eine erste Schöpfung, die der gegenwärtigen vorausging, oder Knoch sieht so, in einer riesen Wasserkatastrophe untergegangen, das versteht er als Katabole. Also eine erste Schöpfung katastrophal, also herabfiel. Katabole heißt Niederwurf, übersetzt er dann. Niederwurf. Als Katastrophe. Nein, wir haben in Hebräer 6 schon gelernt, wir sollen nicht wieder einen Grund legen mit den Anfängen des Glaubens, sondern wir sollen weiterbauen. Und da ist wieder das Wort Katabolein. Also hier gilt auch wieder, nicht grundlegen, um etwas dann darauf bauen zu können. Das ist der Begriff von Katabole oder Katabolein als Tätigkeitswort. Und hier das Wunderbare. Empfing die 90-jährige Frau von Abraham. Kraft durch ihren Glauben, Kraft zur Katabole eines Samens. Das heißt, dass erstens Abraham wurde fähig gemacht, wieder einen Samen zu zeugen, und sie wurde fähig gemacht, nach ihrem Inneren, nach den inneren Organen, jetzt diesen Samen ihres Mannes Abraham empfangen zu können, sodass dann trotz allem Unmöglichen menschlicherseits das Unmögliche eben wunderbar möglich geworden ist. Also zur Katabole eines Samens, ganz wunderbar. Und unsere arme Sarah, die immer als ungläubige Thomasin dargestellt wird, weil sie gelacht hat, doch nicht hinter dem Eingang vom Zelt, als der Herr ihrem Mann die Verheißung gab, der aus den Ländern kommende, der wird dein Erbe sein. Nicht? Und übers Jahr komme ich wieder und dann wird deine Frau Sarah einen Sohn herzen. So. Und da hat Sarah gelacht. Nicht wahr? Und der Engel oder der Herr fragt Sarah, warum lachst du? Und dann sagt die Sarah, treuherzig, ich habe gar nicht gelacht und hat gar nicht gelogen. Obwohl der Engel gefragt hat, warum hast du gelacht? Oder der Herr, warum hast du gelacht? Durch was empfing Sarah damals Kraft? Haben wir jetzt gelesen. Durch Glauben. Indem sie dieser Verheißung mehr glaubte, als nicht auf ihren erstorbenen Leib blickte. Ja, wie ist das zu erklären? Genauso. Die hat nicht gelacht, so, ne? Spöttisch, sondern die hat in ihrem Innern, in ihren Eingeweiden gelacht. In dem Sinn, ja, das wäre ja zu wunderbar, das ist ja wunderbar, großartig. Ne? So, ne? Ja. Natürlich, weil sie äußerlich nicht gelacht hat, ne? Sondern nur innerlich, in ihren Eingeweiden, lesen wir. Es heißt im Alten Testament, Sarah lachte in ihren Eingeweiden. Ne? Also nach außen gar nichts zu hören. Ne? Jetzt verstehen wir, wenn der Engel sagt, warum hast du gelacht? Dann sagt sie, ne? Menschlicherweise, ich habe doch gar nicht gelacht. Ne? Ja. Aber es ist der Herr, ne? Einer der drei war der Herr, ne? Der die Herzen kennt. Ne? Warum hast du gelacht? Ne? Ja, und ihr Mann, hat der etwa auch einmal gelacht, als er eine Verheißung bekam? Abraham hat er auch gelacht. Ja. Als er die erste Verheißung bekam von Gott, der aus deinen Ländern kommen wird, wird sich beerben. Ne? Da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte. Ja. Darf ich nochmal wiederholen, wie ich die Dinge sehe? Ne? Bin zwar kein Mediziner oder so Tiefenpsychologe, aber ich kenne die Bibel ein wenig. Ne? Ja. Als Abraham auf die Verheißung Gottes hin gelacht hat, da drin, ne, hat Gott seine erstorbenen Organe belebt, durch das Lachen der Eingeweide. Und als die Sarah das empfing, das Wort vom Herrn, ne, der ausstirbt, nach einem Jahr, so, da lachte sie in ihren Eingeweiden, dann hat Gott dieses Lachen. Dann kann natürlich der Sohn, der hier geboren wird, nur wie heißen? Isaac lachen. Isaac stellt den Sohn des Lachens der Verheißung Gottes dar. Er ist der Sohn der Verheißung, heißt Lachen. Also Isaac ist der Sohn des Lachens der Verheißung. Das heißt, dort, wo das Gesetz nicht mehr weiter weiß und das Gesetz alles verdammt endgültig, beginnt unser Gott von Herzen zu lachen. Im Sohn der Verheißung. Ja. Ja, ihr Lieben, unser Gott kann nur so, ungefähr so sein, das ist noch viel wunderbarer. Nicht? Noch viel wunderbarer. Also, das war die Sarah. Dann zusammengefasst, 13, diese alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißungen nicht empfangen. Oh. Sondern sahen sie von Ferne und begrüßten sie und bekannten, dass sie Fremdlinge und ohne Bürgerschaft auf der Erde seien.
Denn die solches sagen, zeigen deutlich, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie an jenes gedacht hätten, nämlich Ur in Chaldea, dann hätten sie Gelegenheit gehabt, zurückzukehren. Jetzt aber trachten sie nach einem Besseren, das ist Himmlischen. Darum schämt sich ihr Gott nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Durch Glauben hat Abraham, als er versucht wurde, den Isaak geopfert und so weiter. In Isaak, dann haben wir, lesen wir noch Vers 19, 18. In Isaak soll dein Same genannt werden. Verheißung des Lachens, im Lachen der Verheißung. Denn dem er urteilte, dass Gott auch aus den Toten zu erwecken vermöge, als Abraham den Isaak geopfert hat. Das hat er in seinem Herzen schon vollzogen. Hat ihn geopfert, da drin. Wusste Abraham, ich habe ihn ja schon mal im Gleichnis aus dem Tode der Unmöglichkeit empfangen. Gott hat alle Verheißungen an ihn geknüpft, also er kann nicht anders als ihn wieder lebendig machen. Ja. Durch Glauben segnete Isaak in Bezug auf zukünftige Dinge den Jakob und den Esau. Oh, das ist aber auch ein Glaube, nicht? Den Jakob zu segnen mit dem Erstgeburtssegen und den Esau mit negativem Segen zu segnen. Alles. Durch Glauben segnete Jakob sterbend einen jeden der Söhne Josefs und betete an über der Spitze seines Stabes. Söhne, die beiden Söhne Josefs, wieder eine Vermischung von Semiten und Hamiten. Josef, ein Sohn, Urenkel Abrahams, Isaak und Jakobs Sohn, ein Semite, und zwar ein Hebräer von Hebräer, ein Semite von Semiten, Josef. Und ihm wird was für eine Geliebte als Frau zugeteilt? Die Tochter eines ägyptischen Priesters, die Asenath. Also, Ägypten ist das Haupt Hams. So. Also die beiden Söhne, Ephraim und Manasse, die der Großvater, also ihr Großvater Jakob, segnet, Ephraim und Manasse, ne, sind ein Gemisch zwischen Sem und Ham.
Bitte Kassette wenden.
Da wieder dazu sagen. Ist unser Gott deshalb in Verlegenheit? Im Gegenteil. Im Gegenteil. Ne? Überall, wo diese Satzungen schief gehen und anstatt Trennung und Scheidung und Loslösung und so weiter, das Gegenteil vorkommt, ne? Da ist das Gesetz da mit Verurteilung ohne Barmherzigkeit. Und Gott, aber das hat in Golgatha gekostet, Gott nicht. Dass er da bei all diesen Dingen nicht in Verlegenheit ist, sondern dass alle diese Dinge ihm für ihn Gelegenheit sind, die überragende Liebe seiner Weisheit unter Beweis zu stellen. Oder die überragende Weisheit seiner Liebe unter Beweis zu stellen. Durch Glauben gedachte Josef sterbend des Auszugs der Söhne Israels. Durch Glauben wurde Moses, als er geboren wurde, von seinen Eltern verborgen und so weiter und so weiter. Und jetzt lesen wir noch immer noch von 28. Durch Glauben hat er das Passa gefeiert, Mose, beim Auszug aus Ägypten und die Besprengung des Blutes, auf dass der Zerstörer der Erstgeburt sie nicht antastet. Jetzt Achtung. Jetzt sind wir beim Auszug aus Ägypten hier angelangt, nicht durch Glauben, durch Mose. So. Wie heißt der nächste Vers? Durch Glauben gingen sie durch das Rote Meer wie durch trockenes Land, welches die Ägypter versuchten und verschlungen wurden. Ah, bis hier. Mose, Auszug aus Ägypten. Was ist das nächste jetzt? Durch Glauben fielen die Mauern Jerichos, nachdem sie 7 Tage umzogen waren. Durch Glauben kam Rahab in Jericho, die Hure, nicht mit den Ungläubigen um. Ja, so was. Durch Glauben kam Rahab, die Hure, nicht mit den Ungläubigen um. Habt ihr verstanden? Kinder, Kinder, Kinder. Da hört ja alles auf. Genügt ein gottgeschenkter Glaube, um realistischste Zustände des Verworfenseins augenblicklich ins göttliche Gegenteil zu verwandeln? Hör auf, das langt jetzt. Ja, warum sage ich, hör auf? Und diese Rahab war die Mutter von Boas, also noch Stammmutter im Geschlechtsregister Jesu Christi. Begreift ihr, jetzt hört noch alles auf. Hat gerade noch gefehlt, gerade noch gefehlt. Aber was fällt auf? Also, durch Glauben zog Mose aus Ägypten aus. Durchs Rote Meer, durch Glauben, mit Mose. Durch Glauben zogen sie in Jericho ein. Was wird hier mit keiner Silbe, keinem Buchstaben erwähnt? Das, was in den Augen eines getreuen Juden, Israeliten ist, die Gesetzgebung am Sinai, wird vollständig totgeschwiegen. Warum? Weil das Gesetz nicht aus Glauben ist. Stimmt es jetzt? Ist unsere Bibel konsequent? Wenn sie einmal etwas bezeugt, so ist es, dann ist es so durch die ganze Schrift hindurch. Aha. Jetzt kommt eine Gruppe der Glaubensmenschen und Helden, die Wunder über Wunder erlebten durch Hilfen Gottes. Die Verheißungen erlangten, der Löwen Rachen verstopften, des Feuers Kraft auslöschten, des Schwertes Schärfe entgingen, aus der Schwachheit Kraft gewannen, im Kampfe stark wurden, der fremden Heerscharen zurücktrieben und so weiter. Weiber erhielten ihre Toten wieder durch Auferstehung. Vers 36. Andere aber, wurden durch Verhöhnung und Geißelung versucht und dazu durch Bande und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, versucht, starben durch den Tod des Schwertes, gingen umher in Schafpelzen und. Und diese alle, so oder so, die durch den Glauben ein Zeugnis erlangten, haben die Verheißung nicht empfangen. Nämlich in diesem Leben. Es kommt eine großartige Begründung. Haben die Verheißung nicht empfangen, da Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, auf das sie, die also in Jahrhunderten, vor Jahrtausenden vor uns im Glauben Gottes erfunden worden sind, auf das sie nicht ohne uns vollkommen gemacht werden. Right? Also, mit jenen Glaubenshelden werden wir einmal wunderbar vollendet sein. Das heißt für mich, ich lasse mich einladen hier, sehen zu lernen, dass nicht nur Menschen, die in diesen 2000 Jahren gelebt haben, Glieder am Leibe des Christus sein könnten, sondern auch noch ein David, ein Abraham, ein Henoch sowieso und so weiter und so weiter. Dass sie, die vielen, jeder auf seine Art im Glauben, gerettet oder alle haben die Weisung nicht erlangt, weil Gott für uns etwas Besseres als bisherige Weisungen vorhanden sind im Alten Testament, nämlich Glied am Leib, Herrlichkeitsleibe des Sohnes Gottes zu werden, ist das etwas Besseres. Das ist das Wunderbarste, das Zentralste, das Wunderbarste, was Gott schenken kann. Damit sie nicht ohne uns vollkommen gemacht werden. Also, wenn die Toten bei der ersten Posaune auferweckt werden und verwandelt werden, nicht? Bevor wir die Lebenden dran kommen, nicht? Bei der zweiten Posaune, dann sind die dabei. Nicht? Dann werden sie mit uns vollkommen gemacht. Also auf das Wiedersehen können wir uns freuen. Also bitte soll niemand mehr fragen, ja dann beim Herrn in der Herrlichkeit, kennen wir dann einander noch? Ich wurde nicht nur einmal so dumm gefragt. Nicht nur einmal. Dann habe ich die Antwort gegeben, dann sagen wir, wenn wir uns dort sehen, wiedersehen, dann sage ich, oh, also da auf der Erde unten, da haben wir uns überhaupt noch nicht gekannt. Gegenüber dem, was wir jetzt erleben. Dann werden wir ja erkennen, wie wir erkannt sind. So. Dann kommen in Kapitel 12 die Worte. Deshalb nun, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, wir sind auch alles Lebendige, indem wir jede Bürde und die leicht umstrickende Sünde ablegen, mit Ausharren laufen den vor uns liegenden Wettlauf, Paulus, bitte Wettlauf, kennt nur einer, Paulus, ne? Vor uns liegenden Wettlauf, hinschauend auf Jesus, wieder Paulus, den Anfänger und Vollender des Glaubens und so weiter. Vers 3, denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, auf dass ihr nicht ermüdet, indem ihr in euren Seelen ermattet. Als Gläubige, nicht in euren Seelen ermattet. Also eine Medizin, eine Blickrichtung, den anschauen, den Herrn. Ihn anschauen, werden wir verwandelt in sein Bild. Wer war das letzte Mal hier vor 8 Tagen? So schnell? Ja. Hatte der Erich, der hat mir jetzt halt erzählt, von verwandelt werden, einiges sagen dürfen. Ja. So. Dann kommt Vers 7, Kapitel 12. Was ihr erduldet, ist zur Züchtigung. Unter K lesen wir, geht nicht aus Zorn von Seiten Gottes hervor, sondern als Söhne. Gott handelt mit euch als mit Söhnen. Aha. Also wer seinen Sohn lieb hat, ne, was passiert denn? Ne? Den sucht er sofort heim mit Züchtigung. Ne? Also diese Erziehungsmethode ist ja heute lächerlich gemacht. Ne? Ja. Also das muss, ist gut, dass man noch so machen kann. Ich wollte sagen, deshalb gibt es ja heute keine Söhne mehr. Nicht? Also, und von der Züchtigung haben wir die wunderbare Darstellung, Vers 11. Alle Züchtigung aber scheint für die Gegenwart nicht ein Gegenstand der Freude, sondern der Traurigkeit zu sein. Hernach aber gibt sie, die Züchtigung, die friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Ja, geübt, was? Ja, dass man gezüchtigt wird vom liebenden Vater. So. Darum richtet auf die erschlachten Hände, die gelähmten Knie und so weiter. Vers 14. Jetzt jaget den Frieden nach. Also bitte auch wieder keine Hetzjagd, nicht? Um den Frieden nachzujagen. Wieder der Er ist unser Friede. Jaget dem nach, das heißt, der Feind sorgt und unser Unglaube und Kleinglaube sorgt dafür, dass der Friede immer uns davor springen will. Nicht? Wir nicht mehr drin ruhen. Also immer neu ergreifen, neu ergreifen. Ja, so. Ergreife das ewige Leben, was dir geschenkt ist. So. Jetzt kommt das wunderbare Wort, das ich immer wiederhole, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch beunruhige und viele durch diese verunreinigt werden. Das ist also nicht Privatsache, wenn man in seinem Herzen bitter Wurzeln da pflegt oder aufsprossen lässt, dass nicht jemand und dann eine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch beunruhige und viele durch diese verunreinigt werden. Ja. Denn die Liebe lässt sich nicht erbittern. Ja. So, kleinstes Würzelchen von Bitterkeit, bitte sofort ertränken im Blut Jesu. Das Würzelchen wird sofort vollständig aufgelöst. Ist nicht mehr da. Ist nicht mehr da. Und jetzt Unterschied zwischen dem Berg Sinai und dem Berg Zion. Es ist da an Hebräer geschrieben. So steht es. Jetzt muss der Schreiber Paulus seinen geliebten Hebräern, wir haben aus den Schlussbemerkungen in Kapitel 13 schon ersehen können, dass Paulus diesen Brief an die Hebräer, an eine, wenn nicht an eine Ortsgemeinde, so doch sicher an eine geografische Einheit gesandt hat. Und ich vermute, je länger, je mehr, was? Wie heißt diese Ortsgemeinde? Er schreibt dem, sobald Timotheus zu mir kommt in Rom, nicht? Das grüßen euch die in Italien, nicht? Also ich so in Rom, werde ich mit ihm, Timotheus, also auch wieder Paulus, Timotheus, zu euch kommen. Zu euch kommen. Also muss es nicht Hebräer sein an alle, wie Jakobus schreibt, an alle Fremdlinge in der Zerstreuung überall, sondern, und ich sehe es so im Moment, an die Hebräer, das waren die sieben Gemeinden in Asien, die sich alle von Paulus, dem Evangelium der Gnade, abgewandt haben. Und wieder nach Jakobus Richtung Jerusalem gerichtet haben, gläubig an den Herrn Jesus, aber eiferer für das Gesetz. So. Ja, ne? An die Hebräer. Bitte. Denn ihr seid nicht gekommen zu dem Berge, der betastet werden konnte, und zu dem entzündeten Feuer und dem Dunkel und der Finsternis und so weiter, Posaunenschall, und der Stimme der Worte, deren Hörer baten, dass das Wort nicht mehr an sie gerichtet würde, denn sie konnten nicht ertragen, was geboten wurde. Wiedersehen miteinander. Sie konnten nicht ertragen, was geboten wurde. Und wenn ein Tier den Berg berührt, soll es gesteinigt werden. Ne? Ist das Gesetz vom Sinai? Wäre das für uns tragbar? Ne? Noch weniger. Ne? Noch weniger. Was schreibt denn Peter? Das Gesetz, das weder wir noch unsere Väter zu tragen vermochten. Also, und so furchtbar war die Erscheinung, dass Moses sagte, ich bin voll Furcht und Zittern, also sogar er. Ja. Und jetzt ein Wort, Posaunenschall und der Stimme der Worte. Hier wird der Engel, der mit Mose auf dem Berge Sinai geredet hat, Apostelgeschichte 7, Stephanus vom Heiligen Geist, der Engel, der mit Mose auf dem Berge Sinai geredet, einer der Götter, nicht Gott selber und nicht der Herr Jesus, bitte schön. Das ist eine Stimme Gottes, ein Engel, der redet und unter Genehmigung Gottes kommt, ist eine Stimme des Herrn, aber nicht der Herr selber. Und es ist auf alle Fälle nicht welche Stimme, die die Schafe des guten Hirten kennen. Wie wichtig. Paulus schreibt, da es viele Stimmen im Weltall gibt, hat er recht im Kosmos. Ja. Was saust alles durch unsere Körper und durch unsere Wände hindurch an Stimmen, nicht? Radio und Fernsehen, nicht? Ist alles da, überall, in jedem Millimeter Raum. Ne?
Meine Schafe hören meine Stimme, das heißt persönlich, die aus meinem Herzen kommt. So. Und ist gut, wenn man die kennt. Ne? Dann weiß man halt, das ist nicht die Stimme, ne? Seine persönliche Stimme. Ne? Das sind Stimmen. Ne? So. Den Hinweis, weil ich das gerade gelesen habe, kommt noch Vers 25 in Frage. Da ist wieder der Vorgang am Sinai. Denn wenn jene nicht entgingen, die den abwiesen, der auf Erden die göttlichen Aussprüche gab, wieder der, der die göttlichen Aussprüche, die Satzungen des Gesetzes, die Gott genehmigt hat, ne? Ja, der, ja. Wie viel mehr wir, wenn wir uns von dem abwenden, der von den Himmeln her, dessen Stimme damals die Erde erschüttert, nicht er selber, nicht? Dessen Stimme, das ist der Engel, nicht? Haben wir gerade gelernt. Dann haben wir das, was jetzt kommt, das Sonne, Mond und Sterne, die Kräfte der Himmel erschüttert werden. Vers 25. Dessen Stimme damals die Erde erschütterte. Jetzt aber hat er verheißen, eigenartig, und gesagt, noch einmal werde ich nicht allein die Erde bewegen, sondern auch den Himmel. Haggai 2, Vers 6 wird hier zitiert. Und jetzt, warum eine Verheißung? Ja, jetzt haben wir es wieder. Nicht nur die Erde bewegen oder erschüttern, sondern auch den Himmel. Aber das noch einmal deutet die Verwandlung der Dinge an, die erschüttert werden als solche, die gemacht sind, auf dass die, welche nicht erschüttert werden, bleiben. Aha. Also, weshalb erschüttert Gott die Himmel und die Erde? Um die Dinge zu verwandeln, in welcher Richtung? Dass die ganze Erde eines Tages, wer weiß wie bald, sein wird wie Eden, der Garten Gottes. Deshalb erschüttert Gott die Himmel und die Erde. Siehe, ich mache neue Himmel und neue Erde, Jesaja 66, sind gar nicht die letzten neuen Himmel und neue Erde, sondern die Zustände im tausendjährigen Reich. Da lesen wir von diesem neuen Himmel und der neuen Erde, Jesaja 66, da ist noch Sonne und Mond, dann gehen sie von Neumond zu Neumond hinaus, nicht wahr, so und so. Ja, und wie ist es dann dort, wo das neue Jerusalem herniederkommt, auf die neue Erde, neue Himmel, neue Erde, Himmel entflohen und Erde ist weg. Was ist dort? Keine Sonne und kein Mond mehr. Ne? So. Ja. Denn verglichen mit den jetzigen Zuständen von Himmel und Erde, wo der Satan noch Zutritt hat bis zum Throne Gottes und die Finsternis und Gesetzlosigkeit maximale Auswirkungen erlebt, nicht? Sind die Zustände vom tausendjährigen Reich tatsächlich neue Himmel und neue Erde. Ja. Aber nur als vergängliches Modell. Ja. Vergängliches Modell
für die wirklichen neuen Himmel und wirkliche neue Erde. So, Kapitel 13 abschließend. Die Bruderliebe bleibe, der Gastfreundschaft vergesse nicht, denn durch dieselbe haben etliche ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Hat sicher von uns noch keiner erlebt, dass er Engel beherbergt hat, nicht? Also, nur langsam. Und jetzt hier. Vers 5, der Wandel sei ohne Geldliebe. Denn sie, die Geldliebe, ist eine Wurzel allen Übels. Haben wir gelernt beim Haushalter der Ungerechtigkeit. Die Geldliebe, Mammon, den Samen Gottes erstickt unter den Dornen. Ach, Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und in Ewigkeit, in die Zeiten der Zeitalter. Lasst euch nicht fortreißen durch mancherlei und fremde Lehren. Vers 10 und jetzt. Wir haben einen Altar, von welchem kein Recht haben zu essen, die der Hütte dienen. Ist gut, wenn ein Hebräer das nicht gleich versteht. Haben Aaron und Levi, Mose, einen Altar bekommen? Wurde dort der und in der Hütte, deshalb ist es gedient, nach dem Gesetz. Und wir haben einen Altar, wir wissen, das heißt, wir haben eine Darstellung der Liebe Gottes, Altar, von welcher kein Recht haben, die noch mit Gesetz umgehen. Beides geht unmöglich gleichzeitig. Haben wir uns verstanden, wenn ich gesagt habe, zum Glück versteht man das nicht gleich, was da, um was es da geht. Um was es da geht. Wir haben einen Altar. Wir kennen eine Liebe Gottes, die ganz anders ist als die Altäre, wo eben alle die Tiere geschlachtet wurden, an denen Gott kein Wohlgefallen hat. Beides geht unmöglich gleichzeitig miteinander. Wunderbar. Also lasst uns zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers. Noch eine feine Aussage hier. Denn die Tiere, die auf dem Altar Levis geschlachtet wurden, das heißt jetzt wieder, und gleichzeitig hat Gott trotz den missfälligen Dingen, die da angeordnet worden sind, nicht, die auch deshalb weiter genehmigt zur Durchführung, weil sie trotzdem Schattenrisse, dunkle Angelegenheit sind für die herrlichen geistlichen Dinge. Nicht. Nämlich, er schreibt, die Tiere, die auf dem Altar buchstäblich total geschlachtet worden sind, ganz, als ganz Opfer, deren Leiber wurden außerhalb des Lagers verbrannt, aber ihr Blut wurde hineingetragen bis ins Allerheiligste. Das heißt, so ist Christus jetzt, nicht, dem Schatten wieder übereinstimmen, nicht, mit seinem Blut, nicht, eingegangen in den Himmel selbst, nicht. Aber dem Leib nach, der gleich gesagt, das Fleisch der Sünde, außerhalb des Lagers. Golgatha, sehen wir. Also wieder ein Beispiel, dass Gott jetzt das sonst tötende Gesetz, nicht, jetzt wieder für uns, die wir in Christus lesen können, nicht, das in wunderbarer Weise anschaulich uns erleben lässt. So. Vers 16, des Wohltuns aber und Mitteilens vergesset nicht, denn an solchen Opfern hat Gott wohlgefallen. Kleine Handreichungen und liebes Wort, ein freundlicher Blick, alles das. Betet für uns und so weiter. Ich bitte euch aber umso mehr, dies zu tun, auf dass ich euch desto schneller wiedergegeben werde. Paulus war ja 2-3 Jahre in Ephesus in Asien, die ihn dann verlassen haben. Der Gott des Friedens aber, Vers 20, der aus den Toten wiederbrachte unseren Herrn Jesus, den großen Hirten der Schafe, in dem Blute des ewigen Bundes, vollende euch in jedem guten Werk, um seinen Willen zu tun, in euch schaffend. Also Gott schafft, bewirkt das Wollen und das Vollbringen. Ja, nicht falsch lesen. Auf Wiedersehen, Wiedersehen. Ja. Danke. In euch schaffen, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus, welchem die Herrlichkeit sei in Ewigkeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. So. Dann schreibt er noch, ich bitte euch aber, Brüder, ertraget das Wort der Ermahnung, denn ich habe euch mit kurzen Worten geschrieben, 13 lange Kapitel, mit kurzen Worten. Genau, Paulus wieder, Epheser 3, woran ihr merken könnt, wie ich euch zuvor im Kurzen geschrieben habe. Mein Verständnis in dem Geheimnis des Christus. Wir danken noch.
Weiteres Band leer.